Wir haben heute den Sonntag, wo wir die Predigtreihe abschließen, Moderner Mönch. Weiß nicht, wie die Predigtreihe für dich war, ob du was mit den Themen anfangen konntest bisher. Ich hoffe doch sehr, dass manche praktische Impulse hängen geblieben sind. Heute möchte ich nochmal ein Thema reinlegen, was vielleicht ein bisschen herausfordernd ist und wo wir uns vielleicht erstmal fragen können, okay, was hat das mit dem Mönch zu tun? Wir sind ja heute in einer ganz individualistischen Gesellschaft. Das heißt, heute sind wir so gepolt, dass wir denken, es geht nur um mich, es geht darum, wie ich meinen Glauben lebe und ich mache so mein Ding mit meinen Erkenntnissen, die ich habe. Bei den Mönchen und bei den Nonnen war es so, die waren ja eingebunden in so eine Klostergemeinschaft und das war schon recht eng. Und da war dann auch so ein Abt oder eine Äbtissin und die Mönche, die haben dann auch Gespräche gehabt mit dem Abt und wurden tatsächlich auch in ihrem Glauben angeleitet durch diesen Abt oder durch diese Äbtissin, dass sie geführt wurden in ihrem Glauben. So kann man das nennen, dass sie begleitet wurden. Gibt es ganz interessante Bücher aus dieser Zeit, da möchte ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Aber das Thema möchte ich mal greifen, das Thema geführt werden. Geführt werden. Wir werden einige Aspekte betrachten, wie wir in unserem Glaubensleben geführt werden sollen und können. Unterschiedliche Aspekte möchte ich da mit uns mal betrachten. Der erste Punkt ist Führung durch den Heiligen Geist. Und das ist ganz grundlegend, das gilt für uns alle. Das, was Jesus gesagt hat in Johannes 10, Vers 27, er hat gesagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, Jesus als der Hirte und wir in der Position der Schafe, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Die Leute, die mir nachfolgen, die mit mir unterwegs sind, die an mich glauben, die haben ein Gehör für mich durch den Heiligen Geist. Also wir sind ja jetzt theologisch schon ein bisschen weiter. Wir kennen die Briefe von Paulus. Wir wissen, dass wir, die wir gläubig geworden sind, den Heiligen Geist empfangen haben, der in uns Wohnung gemacht hat. Und Jesus, er spricht mit der Stimme des Heiligen Geistes in unsere Herzen hinein und er leitet uns mit seiner Stimme in uns. Wir hören seine Stimme. Vielleicht ist das für dich ein bisschen spooky und fremd und du sagst, ja, habe ich noch nie so richtig gehört und so. Ist die Frage ja, was für eine Stimme erwartest du denn? Erwartest du, dass da eine ganz laute Stimme von außen kommen müsste, ja, wie so ein Telefonanruf und dann ist da irgendwie Jesus selbst dran, der dir Sachen sagt und so. So funktioniert es ganz, ganz oft nicht, also meistens nicht. Es ist absolute Ausnahme, dass Leute akustisch mal eine Stimme hören von Gott. So. Der Normalfall ist, wir hören eine leise Stimme in uns, die leise säuselt, die fein ist, die vielleicht manchmal auch so leise ist, dass die Gefahr da ist von all den anderen Stimmen in unserem Leben, dass wir sie nicht wahrnehmen. Und es gibt viele Stimmen heutzutage, ja, es gibt Stimmen, die wir auch in uns tragen, ja, Stimmen der Gesellschaft, unserer Prägung, vielleicht Stimmen unserer Eltern, die da sind und unser eigenes Ego ist eine ganz laute Stimme. Und dann kommt diese leise Stimme des Heiligen Geistes und möchte uns führen, dass wir Dinge tun, die auf dem Herzen Gottes sind, die ihm entsprechen. Also ein einfaches Beispiel, wenn du irgendwie mal Mist gebaut hast, jeder von uns macht mal Mist und da ist irgendwie eine Verletzung in einer Beziehung entstanden und du willst am liebsten das ganze Thema abhaken und du sagst von deiner Stimme, sagst du, es war gar nicht so schlimm, ich muss mich vielleicht hier gar nicht entschuldigen, lass uns mal Gras über die Sache wachsen lassen, alles schon okay, weil unser Ego mag nicht, dass wir uns demütigen und dass wir uns vielleicht entschuldigen sollen. Aber da ist diese Stimme des Heiligen Geistes und die sagt jetzt, hey, Nico, schieb das jetzt nicht auf die lange Bank und tu das jetzt nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Entschuldige dich an dieser einen Stelle. Das ist eine leise Stimme. Und die kommt immer wieder. Und die klopft immer wieder an. Meine Stimme ist laut. Die sagt, nein, brauchst du nicht, musst du nicht machen. Alles okay. Andere, die sind auch schlimm und noch schlimmer und so. Dann kommen dann solche komischen Vergleiche vielleicht.
Aber die leise Stimme des Geistes ist auch da und die sagt was. Und dann ist die Frage, auf welche Stimme höre ich denn? Lasse ich mich führen von der Stimme des Heiligen Geistes oder habe ich meine eigene Ego-Stimme und sage, okay, ich mache das jetzt so, wie ich denke. Also lass uns offen sein für diese leise Stimme des Heiligen Geistes, die uns immer leiten und führen möchte. Aber auf der anderen Seite, seid dir bewusst, dass der Heilige Geist jetzt vielleicht auch nicht zu allen Themen deines Lebens irgendwie was sagen müsste. Gott hat uns einen Verstand gegeben, wir dürfen mit unserem Verstand auch freie Entscheidungen treffen. Und es gibt so manche Leute, die wollen so eng mit dem Heiligen Geist sein, dass sie den Heiligen Geist dann irgendwie fragen, okay, was soll ich heute anziehen? Ja, ist es das weiße Hemd, ist es das blaue Hemd? Mit Krawatte oder mit Fliege, wie letzte Woche so? Und da sage ich, hey, das ist eher so eine Sache, die kannst du für dich frei entscheiden. Da hat der Heilige Geist meistens keine Aktien drin und das ist gar nicht so sein Business, dir zu sagen, ob du jetzt Erdbeermarmelade oder Kirschmarmelade essen sollst morgens. Okay? Also man kann das ganze Thema auch auf den Geist hören, kann man auch überstrapazieren, sodass es irgendwie total schräg wird und ungesund wird. Okay? Also wir sind hier immer in der Spannung. Ja, hören auf den Heiligen Geist, ja, aber ich habe auch meinen Verstand und beides ist okay. Ich muss das in eine gute Spannung, in eine gute Balance bringen, sonst kippen hier Sachen ins Ungesunde. Die Folge wäre, wenn wir jetzt an allen Punkten, die auch so Alltagsnatur haben, immer auf den Geist hören wollen, wir würden in so eine starke Unmündigkeit auch kommen. Wir sind dann immer noch so wie so kleine Menschen, ja, wie so kleine Kinder. Und ich glaube, nee, Gott möchte uns in eine Mündigkeit führen, die gesund ist. Aber wir sollen wachsam sein, da wo der Geist wirklich spricht, dann sollen wir es auch tun und gehorsam sein. Vielleicht als praktische Idee für uns, wie wäre das, wenn wir täglich neu den Heiligen Geist fragen, Herr, was willst du mir heute sagen? Was hast du für mich? Ist da irgendwas heute, was ich beachten sollte, wo du mich leiten möchtest? Ich möchte einen anderen Punkt hinzunehmen zu dem Thema geführt werden. Ich sage immer, der christliche Glaube, der ist ja ein Mannschaftssport und keine Einzeldisziplin. Wir kommen sehr von unserer Prägung, ich bin ein alleinstehender Mensch so, ja, und ich gehe mein Leben und so, alles gut. Aber wir sind ja in Beziehungen, gerade in der Gemeinde. Gemeinde ist ja wie eine Familie, ist ja wie ein Beziehungsnetzwerk. Und Gott hat das ja gegeben. Das heißt, du kannst nicht auf Dauer gesund christlichen Glauben leben ohne Gemeinschaft. Es fehlt ein Eingebundensein in Beziehungen, wo du in den Beziehungen auch Gott erleben kannst und wo in den Beziehungen Gott auch zu dir spricht und dich vielleicht sogar an manchen Punkten ein bisschen schleift und dir auch Korrektur geben kann in Form von Menschen, die auch da sind und die Jesus auch nachfolgen. Also der Geist Gottes, er spricht nicht nur zu mir persönlich, sondern er spricht auch zu uns als Gemeinschaft. Wenn du in der Kleingruppe bist und ihr tauscht euch vielleicht über einen Bibeltext aus, dann stellst du fest, Mensch, der Geist Gottes macht dir jetzt vielleicht diesen einen Aspekt lebendig von diesem Text, aber da sind deine Geschwister, mit denen du zusammen in der Kleingruppe bist und die haben andere Erkenntnisse über diesen Bibeltext. Und ihr tragt das gemeinsam zusammen und spürt, wow, das ist ja reich, das ist ja lebendig, das ist ja mehr, als ich jetzt für mich empfangen habe. Und auf einmal wird's schön. Und vollständiger, als wenn ich nur alleine wäre. Das heißt, es besteht eine Gefahr darin, wenn ich als Christ einfach nur so ganz alleine unterwegs bin und mir von keinem was sagen lasse. Dann geht irgendwie was auf dem Weg kaputt und ich kann mich ganz schön verrennen. Also, wir sind unterschiedliche Typen und wir hören auch unterschiedlich, in einer unterschiedlichen Art und Weise, auf Gott. Jetzt haben wir aber so diesen Trend manchmal, der Herr hat mir gezeigt, okay? Und dann sind wir sehr, sehr fest darin, was der Herr mir gezeigt hat Und das kann ja auch sein, dass der Herr dir was gezeigt hat, aber es ist wichtig, wenn wir hier gesund unterwegs sein wollen, dass ich dann das, was der Herr mir gezeigt hat, auch überprüfen lasse und mit Geschwistern ins Gespräch komme und das auch mal offenlege, sodass die ihre Meinung auch sagen können, weil die haben ja denselben Heiligen Geist, den ich auch in mir habe. Und wir alle sind auch Menschen und wir alle sind auch, ich sag mal, verführbar, oder wir alle sind auch nicht 100% klar, was unsere geistlichen Sachen angeht. Wir brauchen die Ergänzung. Und dann ist da ein Schutzraum da, wenn man sich öffnet und wenn man die Sachen dann offenlegt, wo dann Leute reinsprechen können und sagen können, hey, ich habe mal eine Frage zu dem, was du empfangen hast. Kann das sein, dass da vielleicht bei dir auch ein bisschen was von dir selbst mitschwingt? Hat Gott das wirklich so gesagt? Was hat er genau gesagt? Wie hast du es empfunden? Man kommt ins Gespräch darüber, was Gott geredet hat, und man schafft eine Klärung. Nicht, dass am Ende dann steht, ist alles irgendwie Schwachsinn, was du empfangen hast. Das wird meistens nicht der Fall sein. Aber es wird irgendwie klarer, es wird deutlicher. Deswegen ist immer gut, wenn wir hier auch Raum geben, dass der Geist Gottes reden kann, dass Menschen mit ihren Impulsen kommen. Wir sind eine Gemeinschaft von Leuten, die mit Jesus unterwegs sind. Und wir haben den Heiligen Geist. Und die Aufgabe für uns alle ist, dass wir prüfen. Und dass wir gucken, okay, was steckt denn da drin? So. Wenn wir im Ältestenteam zusammensitzen oder in einem Pastoralteam und wir machen uns Gedanken und wir beten zusammen, dann tauschen wir uns auch aus. Was ist denn dein Empfinden zu diesem Thema? Was ist denn dein Empfinden vielleicht zu diesem geistlichen Eindruck? So dass wir zusammentragen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Letztendlich, dass wir gemeinsam lernen, auf die Stimme Gottes zu hören, um geführt zu werden in einer guten Art und Weise. Es gibt ein Beispiel von so einer gemeinsamen, von einem gemeinsamen Hören auf den Geist Gottes aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 13, 1 bis 3. Lese ich uns mal folgende Situation vor. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern: Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Also ganz unterschiedliche Typen. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Einfach mal so ein kleines Schlaglicht aus dieser Geschichte der Gemeinde in Antiochia, wie Gott in einer Gemeinschaft durch seinen Heiligen Geist etwas lebendig macht, sodass auf einmal deutlich wird, Mensch, wir haben hier zwei Leute in unserer Mitte und die haben eine Berufung, dass wir sie aussenden, und das empfangen sie in der Gemeinschaft. Das ist jetzt nicht nur, dass einer sich selbst beruft und sagt, ja, ich glaube, ich bin hier der große Apostel und ich muss das jetzt hier machen, sondern sie haben hier eine Klärung in einer heiligen Atmosphäre, wo der Geist Gottes etwas zusammenwirkt. Und dann hat es auch Kraft und dann hat es auch Bestand, und das ist auch eine gesunde Geschichte. Vielleicht ein kleiner Einschub. Wenn du empfindest, dass du eine Berufung auf deinem Leben hast, wo Gott dich irgendwo hinführt, wo du für ihn etwas tun sollst, was in die Mission gehen vielleicht oder auf die Bibelschule gehen oder so, dann ist das gut, und der Heilige Geist, der fängt oft mit uns auch an, in unserem Herzen zu wirken. Aber damit es gesund läuft, gebraucht der Heilige Geist normalerweise andere Personen und auch die Gemeinde, in der du eingebunden bist, um diese Berufung zu bestätigen und dir Rückenwind zu geben und dich dafür zu segnen und auszusenden. Wenn du einfach nur alleine denkst, okay, ich mache das jetzt, und kein anderer in deinem Umfeld empfindet das vom Heiligen Geist so, dass du es machen solltest, haben wir eher Bauchschmerzen, dann ist das nicht so eine Sache, die vielleicht richtig gut ist. Dann wird es da wahrscheinlich Gründe geben, dass das irgendwie nicht so stimmig ist, dass da keine Einheit ist an dieser Stelle. Dann musst du vielleicht nochmal eine Ehrenrunde drehen, und dann warte lieber und geh nicht vorschnell, sondern schau, bis der Geist in einer Einmütigkeit hier Dinge klar macht. Die Frage ist, bist du bereit, das, was du von Gott gehört hast und auch immer wieder hörst, dass du das nicht nur für dich so fest zementierst und sagst, ja, ich habe gehört und deswegen muss ich das so machen und der Herr und ich, wir haben recht, so. Bist du bereit, das zu überprüfen zu lassen? Bist du bereit, dir Leute zu suchen, die geistlich sind, die weise sind, denen du das mal erzählen kannst, was du da empfunden hast und empfangen hast, dass die prüfen können mit dir? Bist du bereit dazu? Oder ist da gleich so eine Reaktion, nein, ich weiß schon, wie der Herr mich führt? Dann ist das ein bisschen gefährlich, weil du schließt praktisch die Gemeinschaft der Gläubigen aus und tust so, als ob du der Hypergeistliche wärst und immer recht hättest und immer hundertprozentig richtig hören würdest. Und das ist bei keinem von uns der Fall, weil wir immer noch Menschen sind. Aber wir brauchen die Ergänzung, wir brauchen den anderen, wir brauchen den Bruder und die Schwester, dass wir hier gemeinsam unterwegs sind. Das heißt, umgib dich auch nicht nur mit Leuten, die immer nur Ja sagen, die immer sagen, hey, super, und du hast wieder von Gott gehört und so toll, und die dich da immer nur anfeuern, sondern such dir Leute, die nüchtern sind, die weise sind, die Erfahrung haben, damit du hier auch ein Gegenüber hast und Leute auch mal was reinsprechen können. Sonst ist das so, dass du immer nur Bestätigung halt haben willst. Und das wäre nicht gut für deinen Weg des Geführtwerdens. Bist du bereit, dich führen zu lassen oder willst du dich selber führen? Im Buch der Sprüche sind ja viele spannende Sprüche enthalten und da ist ein Vers, oder mehrere Verse, die über die Ratgeber gehen. Viele Ratgeber garantieren den Erfolg, so, ja. Und auch das möchte ich nochmal geistlich irgendwie einbetten. Es ist nicht die Anzahl der Ratgeber, die du suchst in bestimmten Situationen, die den Erfolg garantieren, sondern es ist die Qualität der Ratgeber, die du dir suchst. Also such dir nicht nur Ratgeber, die genau gleich ticken wie du, sondern such dir bewusst Leute, die anders sind, die mehr Lebenserfahrung haben als du, die einen anderen Weitblick haben an manchen Punkten, die vielleicht eine andere theologische Prägung haben. Und da, wo du das reinlegst und du merkst, Mensch, da ist eine große Einheit da, eine Bestätigung für einen Weg, den du gehen sollst, dann kannst du sehr stark davon ausgehen, dass der Geist Gottes hier was zusammengefügt hat und dir grünes Licht gibt. Wenn da Leute sind, die sagen aber alle, nee, das sehe ich anders, das kann nicht sein, so habe ich Gott noch nie erlebt, das steht auch gar nicht in seinem Wort so drin, dann Vorsicht, okay, rote Ampel. Selbst wenn du eigentlich dachtest, jawohl, ich habe richtig gehört. Wenn wir uns Leute suchen, die uns immer nur bestätigen, dann hat das eine Folge, dass wir uns auf unserem Weg mit Gott oft im Kreis drehen, dass wir nicht vorankommen, dass wir manchmal lange und schmerzvolle Umwege gehen und irgendwann finden wir uns in der Sackgasse wieder, weil wir uns irgendwie verrannt haben. Aber es wäre gut gewesen, einen Kreis von Ratgebern zu haben, damit wir gut geführt werden in einer weisen Art und Weise. Grund dafür ist tatsächlich oft so ein geistlicher Stolz, so eine Überheblichkeit, zu denken, boah, aber Gott ist mit mir besonders dicke unterwegs, mit den anderen nicht so. Da sind Leute, da gehe ich gar nicht hin, der Geist Gottes wirkt da nicht oder so. Also wir haben ein Beurteilen und Verurteilen manchmal und das ist nicht hilfreich. Ist nicht hilfreich. Sondern der Punkt ist, immer wieder in die Demut zu kommen, damit wir hier miteinander unterwegs sein können. Damit wir geführt werden können im Miteinander. Wenn ich geistlich stolz bin, dann lasse ich mich nicht führen. Dann mache ich mein eigenes Ding. Ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, dass wir als Gemeindeleitung, auch wir als Pastoralteam, wir haben so den Auftrag, auch von Gott her, dass wir gerne mit der Herde der Gemeinde einen gesunden Weg gehen wollen. was Lehre angeht, ja, was Erkenntnisse angeht, so. Und wir sind sehr offen, mit Personen aus unserer Mitte ins Gespräch zu kommen, wenn da Fragen sind. Also wenn du irgendeine Erkenntnis hast und du liest vielleicht irgendwie ein Buch oder du hast irgendwie einen Prediger gehört und du denkst, boah, das ist aber eine spannende Lehre und so, dann ist unsere Einladung, wenn du empfindest, dass jetzt diese Lehre, die du jetzt erkannt hast, dass die irgendwie so ein bisschen anders ist als das, was hier in der Gemeinde gelehrt wird, dann mach das nicht zu deiner privaten Geschichte, sondern dann lass uns doch das Gespräch suchen, damit wir hier gemeinsam geführt werden können durch den Heiligen Geist. Aber auch da ist die Frage, wie viel Bereitschaft ist da, das Gespräch so zu suchen und auch das mal zur Disposition zu stellen und mal darüber zu diskutieren. Und ich lade dazu ein, lass uns solche Prozesse gehen, weil es ist so wichtig, dass wir einen gesunden Weg gehen, den Gott für uns hat. Du kannst ja mal für dich dein Herz so überprüfen mit dieser Frage, bist du bereit, dich von deiner Gemeindeleitung oder deinen Pastoren führen zu lassen? Ganz grundsätzlich. Oder spürst du da in dir schon so eine Anti-Reaktion, so einen Widerstand, wo du sagst, nee, also Gottesdienst ist ja ganz nett und so und hier Pastoren, wenn die predigen, dann ist es auch nett, aber so richtig was sagen würde ich mir nicht was von denen lassen. Also ich würde schon auch mein eigenes Ding machen. Und da geht es nicht darum, dass wir bestimmen wollen, es geht darum, komme ich hier in einen gesunden Austausch? Lass ich überhaupt meine Denkweisen überprüfen oder bin ich für mich unterwegs? Guck mal an dieser Stelle, was in deinem Herzen da für Reaktionen kommen. Ich möchte einen Punkt weitergehen, geführt werden. Geführt werden hat meines Erachtens ganz viel mit dem Thema Loslassen zu tun, Kontrolle loslassen. Also wenn ich bereit bin, mich von einer anderen Person führen zu lassen, dann ist ja klar, ich gehe jetzt hier nicht immer voran, sondern ich hänge mich dran und nehme die Hand von einem anderen, der vorangeht und mich leitet und mir den Weg zeigt oder so. Das heißt, ich gebe von mir Kontrolle ab und gebe Vertrauen woanders hin. So, das ist das Prinzip. Und das ist das Prinzip grundsätzlich, auch wie wir mit Gott unterwegs sind. Das heißt, der Heilige Geist soll vorangehen und er nimmt mich an die Hand und ich vertraue mich ihm und seiner Leitung an. Okay, ich glaube, das ist okay. Da sind wir alle hier an dieser Stelle eins. Grundsätzlich ist es so, dass unser Leben geprägt ist von diesem Loslassen. Also wir kommen aus dem Bauch unserer Mutter raus und müssen dieses schöne warme Nest loslassen. Und auf einmal ist da die Lautstärke und das Licht dieser Welt, ja, alles strahlt auf und wir kriegen den Schock. Dann wird die Nabelschnur gekappt, ja, und wir sind dann echt allein und müssen loslassen. So, irgendwann müssen wir loslassen, dass wir nicht mehr gestillt werden, sondern dass wir Brei essen müssen. Dann müssen wir loslassen, dass wir vielleicht irgendwann in den Kindergarten gehen. Wir sind nicht mehr bei den Eltern zu Hause den ganzen Tag. Dann gehen wir in die Schule und noch mehr Zeit weg von den Eltern. Und irgendwann, ne, müssen wir ausziehen und unser eigenes Leben leben. Wir müssen loslassen. Unser ganzes Leben lang sind wir unter dieser Überschrift, hey, lass los, bis wir vielleicht irgendwann im Alter unterwegs sind und merken, boah, ich habe gar nicht mehr so viel Kraft und nicht mehr so viel Gesundheit wie früher. Ich muss loslassen. Es ist nicht mehr wie damals, als ich 20, 30 war. Ich muss vielleicht Weggefährten loslassen, die vor mir dann gestorben sind. Familienmitglieder, den Ehepartner. Und auf einmal bin ich alleine da. Und das, was am Ende dasteht, ist das Loslassen, ich muss mein irdisches Leben hier loslassen. Ich kann nicht so, wie ich hier bin, in die Ewigkeit rüberhüpfen, sondern es bleibt etwas hier zurück. Dieser Körper, der verfällt. Ich lasse los. Und es ist eine geistliche Übung, dieses Denken von diesem Loslassen nicht erst ganz am Ende des Lebens hart lernen zu müssen, sondern immer wieder, während wir mitten im Leben stehen, zu üben, loslassen. Dieses Vertrauen einzuüben. Dieses Geführtwerden im Loslassen. Weil letztendlich sind wir nicht ganz allein im Loslassen, sondern das ist ja der große Vorteil bei uns Christen. Wir begeben uns, indem wir mehr und mehr loslassen, mehr und mehr in die Hand Gottes, die uns hält. Obwohl wir gar nichts können und alle Kraft weg ist und die Perspektive weg ist, letztendlich ist da immer die Hand Gottes, die uns trägt. Was für ein Trost, was für eine Einladung auch. Also die Einladung Gottes ist immer, hey, lass du mehr los von deiner Kontrolle, damit du mehr Freiheit erleben kannst in Abhängigkeit von mir. So, das ist immer das Thema. Ich möchte uns ein paar Bibelstellen näher bringen, die dieses Thema nochmal von einer anderen Seite ansprechen. Johannes 21, Vers 18. Ganz am Ende vom Johannesevangelium, hier die Auferstehungssituation. Jesus ist mit Petrus unterwegs und sagt ihm Folgendes. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Die Situation, Petrus ist da, Jesus ist von den Toten auferstanden, begegnet ihm. Wir haben hier die Geschichte, Petrus hat ihn dreimal verleugnet, Jesus führt ihn wieder ein in seinen Dienst und fragt die Liebe ab und so. Wir haben, glaube ich, diese Situation vor Augen. Und dann sagt er halt diesen Ausspruch, hey, bisher hast du dir selbst den Gürtel umgebunden, aber es wird eine Zeit kommen, wo du gebunden sein wirst und wo du hingeführt werden wirst, wo du eigentlich gar nicht hin willst. Das heißt, Jesus, er spricht davon, dass es unterschiedliche Phasen gibt im Leben von Petrus. Die Phase, wo er selbst Kontrolle hatte über sein Leben und dass er machen konnte, was er wollte. Natürlich mit Gott und in seinem Dienst und das, was Gott dann noch aus seinem Leben machen würde. Aber prophetisch sagt Jesus, es kommt die Zeit, es kommt eine Zeit in deinem Leben, wo du nicht mehr diese Kontrolle über dich hast und wo äußere Umstände da sind, die dich führen werden, sodass du in einer schwierigen Situation bist, wo du woanders hingeführt wirst. Und das, was dahinter steckt, und das wissen wir aus der Kirchengeschichte, dass Petrus später von Nero, Kaiser Nero, verhaftet wurde in Rom und dass er ans Kreuz auch gebracht wurde zum Sterben. Und Petrus hat dann gesagt, okay, er will nicht so sterben wie Jesus, weil Jesus ist für ihn der Herr und er fühlt sich dann nicht würdig genug. Und dann hat er gesagt, glaubt man, dass die Geschichte so passiert ist, dass er auf dem Kopf gekreuzigt werden wollte. Also mit dem Kopf nach unten, um anders zu sterben wie Jesus. Okay, das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter, die dann kommen wird. Und Jesus, er sieht dieses Ende von Petrus vor Augen und sagt, hey, es wird diese Zeit kommen. Okay, jetzt fragt ihr euch, ja, was hat das jetzt mit uns zu tun? Ich möchte gleich noch einen anderen Schwenk machen. Ich will nur an dieser Stelle sagen, es gibt Phasen in unserem Leben, wo wir denken, ich habe alles unter Kontrolle. Ich weiß, wie das Leben funktioniert. Ich weiß auch, wie das Leben mit Gott funktioniert. Ich weiß, wie Beten funktioniert und wie ich Siege erringe in meinem Leben und so, wie ich für ihn wirke, wie ich unterwegs bin und alles ist okay. Ich habe alles im Griff. Dann gibt es aber auch Phasen, wo all das in Unordnung kommt und scheinbar nicht funktioniert und ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie ausgeliefert. Ich werde irgendwo hingeführt, wo ich das gar nicht verstehe, was jetzt hier abgeht. Und ich bin eingeladen, einfach nur loszulassen und Gott zu vertrauen. Ich möchte das noch ein bisschen mehr untermauern. Und zwar sagen wir immer, dass wir Jesus nachfolgen wollen als Christen. Wir sind Jesus Nachfolger. Und wir haben dann unser Bild vor Augen. Was heißt denn das jetzt konkret, Jesus nachzufolgen? Wir wollen in seinen Fußstapfen unterwegs sein. Wir wollen das tun, was er getan hat. Wir wollen das sagen, was er gesagt hat. Jesus ist unser Vorbild zu Recht. Und das ist ein ganz, ganz hoher Anspruch ja auch. Und Jesus, er hat auch eine ganz aktive Phase seines Dienstes gehabt, wo er gepredigt hat, er hat Wunder gewirkt, er hat Menschen berührt, ganz krasse Sachen erlebt, wo er, wir würden sagen, wo er richtig gut unterwegs war und der Geist Gottes mit ihm war. Aber wir haben auch eine Phase in seinem irdischen Leben, wo das auf einmal alles anders wurde. Und da möchte ich uns in ein paar Bibelstellen mit hineinnehmen. Markus 14, Vers 10. Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging zu den hohen Priestern hin, um ihn an sie zu überliefern oder zu übergeben. Letztendlich hat er ihn verraten. Und dieses Wort überliefern ist so dieses Ausgeliefertsein, dass Jesus hier an dieser Stelle nicht mehr selbst aktiv beteiligt war und jetzt selbst die Regeln aufgestellt hat, so und so mache ich das, sondern er hat sich bewusst aus freiwilliger Entscheidung hier zurückgenommen und in diese krasse Abhängigkeit von Gott begeben, dass er einfach gesagt hat, ich muss hier loslassen, weil der Weg Gottes hier jetzt anders mit mir weitergeht. Es ging jetzt nicht mehr darum, hier Wunder zu wirken, es ging nicht mehr darum, irgendwie die große Predigt zu halten, sondern es ging darum, auszuhalten, diese leidvolle Situation, die sich jetzt anbahnte, stillzuhalten und zu vertrauen, dass Gott seinen Weg geht mit Christus. Jesus wird hier an die jüdischen Autoritäten ausgehändigt, später an die Römer unter Pontius Pilatus. War Jesus vorher derjenige, der aktiv war? So war er hier in einer Phase, wo er passiv ertragen hat und erdulden musste, was andere an ihm taten. Es war eine krasse Phase des Leidens, des Aushaltens, des abermaligen Verzichts auf seine göttlichen Wesenseigenschaften. Also er hätte ja dem Ganzen, was dann kam, Kreuzigung und so, hätte er eigentlich ein Ende machen können. Die anderen haben das ja von ihm gefordert. Die haben gesagt, hey, ruf doch die Engel, dann werden die dich vom Kreuz holen. Du hast doch andere gerettet, rette dich doch selbst. Hat er nicht gemacht. Stillgehalten. An dieser Stelle, in dieser Phase, da nutzte ihm seine geistliche Autorität, aus der Kraft Gottes Wunder zu wirken, nutzte hier nichts. Im Hebräerbrief lesen wir Hebräer 5, 7 bis 9, dass Jesus selbst durch sein Leiden lernen musste, was es heißt, gehorsam zu sein. Was ja auch irgendwie für uns schräg ist zu verstehen. Also Jesus, der perfekte Mensch, und er hat jetzt eine Leidenszeit, und in dieser Leidenszeit hat Gott trotzdem noch an ihm gewirkt, dass er in dieser Zeit lernen musste, gehorsam und treu zu bleiben und da durchzugehen bis ans Ende. Zwei weitere Bibelstellen aus dem Römerbrief. Römer 4, 24 bis 25. Auch uns wird der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet werden, weil wir auf den vertrauen, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der ausgeliefert wurde wegen unserer Verfehlung und auferweckt wurde für unseren Freispruch. Und Römer 8, Vers 32, er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Ich möchte diesen Punkt jetzt nicht überstrapazieren, aber ich möchte dennoch betonen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann werden wir auch Phasen durchmachen, die sich anfühlen wie dieses Ausgeliefertsein, wo ich nicht mehr mit meinem Denkhorizont und mit meinen bisherigen Erfahrungen alles unter meiner Kontrolle zu haben scheine, sondern wo ich einfach nur mich Gott anvertraue und nicht weiß, was hier passiert und wo das jetzt hier hinführt, wo ich einfach nur hundertprozentig loslassen muss. Das muss jetzt nicht immer nur am Ende des Lebens sein, das kann auch zwischendurch sein, das können harte Zeiten sein, Krisenzeiten sein, wo auch manches Wunder, was ich vielleicht vorher erlebt habe und wofür ich gebetet und geglaubt habe, so in dieser Phase nicht so eintrifft. Ich will betonen, dass es keine Automatismen gibt. Es gibt manchmal diese krassen Sachen, wo wir sagen, boah, super, ne, ich bete, ich proklamiere, ich gehe in die Richtung und Gott stellt sich dazu und handelt und wir staunen und freuen uns, sagen super. Dann gibt es aber diese anderen Phasen, wo das nicht funktioniert und wir wissen nicht warum. Es ist irgendwie anders. Wir können es nicht begreifen und nicht erklären. Und ich glaube, dass es diese Phasen gibt, weil Gott uns auch lehren möchte, in diesen Zeiten ganz nah an ihm dran zu sein, selbst wenn wir nichts sehen. Er möchte unseren Glauben in die Tiefe bringen. Er möchte uns schulen. Er möchte seine Geschichte schreiben. Nicht nur unsere Geschichte. Er hat ein größeres Bild, als wir für unserem Leben oft haben. Stellt euch vor, was wäre an dieser Stelle gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, ich will mich dem Ganzen nicht ausliefern. Ich will lieber anders leben. Ich will lieber mein Leben retten, ja, und Erfolg haben und das Leben genießen. Wenn er nicht auch diese Phase des Ausgeliefertseins erlebt hätte, dann säßen wir alle nicht hier. Dann gäbe es keine Frucht von seinem Leiden. Ich glaube, dass Gott in solchen Phasen eine ganz laute Einladung in unser Leben ausspricht. Die habe ich mal zusammengeschrieben. Ich hoffe, das klappt mit dem Weiterklicken, sonst habt ihr gleich alle Punkte auf einmal, aber das wäre jetzt auch nicht schlimm. Der erste Punkt, was wir lernen sollen, höre auf, selbst alles kontrollieren zu wollen. Okay, habt alles da. Also höre auf, selbst alles kontrollieren zu wollen. Du kannst dein Leben nicht bis ans Ende durchmanagen und alles kontrollieren. Kannst du eh nicht, aber wir denken manchmal, ja, so funktioniert's. Und manchmal denken wir auch unser geistiges Leben. Wenn ich nur das und das und das und das mache, dann ist alles okay. Und dann funktioniert mein Leben und dann ist der Segen da. Es funktioniert nicht immer so. Löse dich davon, dass du selbst dein Leben perfekt managen könntest. Höre auf, selbst zu kämpfen. Manchmal ist es einfach gut zu verstehen, ich muss nicht selber kämpfen. Da ist Gott, der mein Leben in seinen Händen hält und er kämpft für mich. Er ist Gott, ich muss nicht Gott spielen. Ich darf auch schwach sein, ich darf einfach nur Schaf sein in seiner Herde. Er ist der Hirte. Ich darf kapitulieren und sagen, Gott, führe du mich, leite du mich. Ich will loslassen, ich will gar nicht diese Verantwortung haben, ich kann sie gar nicht tragen für mein Leben, ich muss loslassen. Werde ruhig und erkenne, dass Gott für dich kämpft. Lerne, Gott ganz und gar zu vertrauen. Verstehe, dass Gott drin ist, auch in solchen Phasen. Wir müssen auch nicht alles verstehen. Und wir werden auch hier auf der Erde nicht alles verstehen. Aber unser Punkt ist, an dem wir lernen sollen und lernen müssen, vertraue ich, dass Gott da ist. Vertraue ich, dass die Hand Gottes immer noch da ist, selbst wenn ich mich ausgeliefert fühle und wenn ich nichts unter Kontrolle habe. Lasse los und wirf dich in seine Arme. Und an dieser Stelle brauchen wir auch den Heiligen Geist, dass er uns leitet, dass wir verstehen, wann ist es dran, dass wir selbst auch manche Kämpfe kämpfen mit Gott, dass wir auch selbst manche Dinge vielleicht festhalten und sagen, Gott, aber du hast mir versprochen und deswegen halte ich daran fest und erinnere dich daran und so. Und es gibt aber auch das Reden des Heiligen Geistes, wo er sagt, hey, entspann dich, lass los, du musst gar nicht kämpfen. Es liegt nicht immer an unserer eigenen Kraft, wie gut wir im Kämpfen sind, dass wir auch die Siege erringen. Es liegt an Gottes Kraft und an dem, was er mit unserem Leben tun möchte. Es gilt, fein zu fühlen und zu empfinden, was ist hier vom Geist Gottes gerade dran? Wie führt er mich denn gerade? Ich weiß, dass dieses Thema und dieser ganze Aspekt, der ist nicht populär. So. Und der fordert uns manchmal sehr heraus, ist nicht irgendwie angesagt. Und am liebsten würden wir über so ein Thema in weiten Bogen machen. Also wir überspringen ja immer gerne. Wir kommen von dem tollen Leben Jesus, wie er gewirkt hat und Wunder getan hat und so. Und dann springen wir drüber zur Auferstehung und denken, wow, super, jetzt ist die Auferstehungskraft da. Aber die Jesus-Nachfolge, die wird diesen Schritt nicht ganz überspringen können, weil es gehört mit dazu, ob wir es wollen oder nicht, ob es populär ist oder nicht, ob du da viele Bücher zu findest oder nicht. Das ist aber Lebens- und Glaubenserfahrung von Menschen. Meine Erfahrung ist aus meinem eigenen Leben und aus der Begleitung von Menschen, dass es einen Riesenunterschied macht, Christen diese Phase vertrauensvoll leben können, im Loslassen, sich Gott anvertrauen, oder aber ob Christen sagen, diese Phase, die darf es gar nicht geben, weil wir leben ja immer nur im Sieg und so, und es gibt da Wege und Möglichkeiten, das zu überspringen, und dann kann Gott oft nicht das tun, was er in dieser Phase tun möchte eigentlich. Dann geht es nur darum, praktisch diese Phase möglichst schnell zu überwinden und wieder in einen schönen Modus zu kommen. Und als Seelsorger leide ich dann immer, weil ich dann merke, oh, da liegt so viel Schönes drin in dieser Phase der Abhängigkeit. Gott möchte so tief wirken, aber es gibt viele Menschen, die lassen es nicht zu, weil es unangenehm ist. Und weil eigentlich das Wunschdenken da ist, es sollte anders sein. Wenn man diesen Weg beschreitet mit diesen ganzen Punkten, dann führt dieses Geführtwerden an dieser Stelle in eine ganz große Freiheit. Weil ich verstehe, es geht nicht mehr um mich und mein Können und mein Arbeiten, auch nicht um mein geistliches Arbeiten, was ich jetzt alles machen muss, damit der Segen kommt und so, sondern es geht darum, ich lasse komplett los, vertraue Gott, der größer ist, der andere Gedanken hat als ich, und ich bin frei, ich kann einfach nur Gott genießen mit seiner Gegenwart in dieser Zeit und aus seiner Kraft leben in solchen Zeiten. Weil ich nicht mit dem ganzen Kämpfen beschäftigt bin. Es steckt so viel Freiheit und Freude darin, so viel Schönheit, wenn wir diese Phasen greifen können und als solche identifizieren können. Ich sage nicht, dass alle Phasen unseres Lebens so sind, okay? Versteht mich nicht falsch, okay? Also es gibt aber Unterschiede, die wir wahrnehmen sollen. Ich möchte gern die Lobpreiser nach vorne bitten, dass wir noch ein Lied zusammen singen. Ich möchte schließen mit einem Gebet, was ich uns mitgebracht habe. Und ich lade uns dazu ein, dass wir schon mal aufstehen. Es ist ein altes Gebet von einem schweizerischen Mystiker und Politiker. Ganz interessante Lebensgeschichte, würde ich jetzt auch nicht alles so machen, wie er es gemacht hat, aber er hat dieses Gebet für sich genommen, was er, glaube ich, jeden Tag gebetet hat, um sich so Gott hinzuhalten. Und für mich drückt es halt einfach diese Abhängigkeit von Gott aus, Gott, hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Alles, was hilfreich ist, damit ich am Ziel ankomme und dass du dich verherrlichen kannst, ich bin bereit dazu, ich gebe mich dir hin. Vielleicht kannst du das Gebet auch für dich nehmen. Aber es ist tatsächlich irgendwie super herausfordernd, weil es an diesem Punkt uns immer wieder antippt, bin ich bereit dazu, die Kontrolle abzugeben? Bin ich bereit dazu, mich ganz in Gottes Hand zu geben? Oder will ich immer noch selbst der Agierende sein? So lese ich dieses Gebet für uns vor. Mein Herr und mein Gott, nimm alles mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart in unserer Mitte. Ich danke dir, dass wir nicht alles nur Einzelkämpfer sind, sondern dass du uns zusammengestellt hast als eine Gemeinschaft, die von dir geführt werden möchte. Herr, du siehst, was dieses Predigtthema im Einzelnen ausgelöst hat. Die unterschiedlichen Aspekte, vielleicht die inneren Kämpfe, die Phasen unseres Lebens, in denen wir uns selbst wiederfinden. Herr, du siehst auch unsere Ängste, Kontrolle abzugeben. Und die Frage, ja, was habe ich denn dann noch in der Hand, wenn ich mich so ganz in Gottes Hand gebe? Herr, du siehst all das. Du kennst unsere Lebensgeschichten, die wir hier mitbringen. Herr, und ich bete so sehr darum, dass du uns durch deinen Heiligen Geist leitest, dass du uns in das hineinziehst, was du für uns hast. Herr, du hast das Leben für uns und du hast die tiefe Begegnung mit dir für uns, letztendlich die Ewigkeit mit dir. Danke dafür. Danke, dass wir eine Lebensperspektive haben, die über das irdische Leben weit hinausreicht. Jesus, aber hilf uns tatsächlich auch diese unterschiedlichen Lebensphasen zu erkennen. Bring du uns durch dein Wirken an unserem Herzen in eine große Freiheit der Begegnung mit dir. Dass wir dich nicht in eine Schublade stecken und sagen, so funktioniert Gott und so funktioniert Glaube immer, sondern dass wir dir die Freiheit geben, so zu wirken, wie es dir gefällt und wie dein Umgang mit uns sein möchte. Ich bete, Herr, dass das Vertrauen in dich wächst. Ich bete, dass du uns hilfst, dass wir gerne lernen, loszulassen, weil wir merken, selbst wenn wir unser Leben in unseren eigenen Händen halten, wäre es nicht gut. Es ist besser bei dir aufgehoben. Und wenn wir abgeben, dann kannst du mehr wirken, weil du mehr Freiheit hast. Herr, und diese ganzen Themen und diese ganzen Punkte, die jetzt in uns herumwabern, ich bete, dass du uns da weiterführst. Und dass du uns persönlich leitest, als Gemeinde leitest. Es ist gut, Jesus, dass du durchgegangen bist durch diese Phase des Ausgeliefertseins, weil wir jetzt die Frucht davon ernten dürfen. Das Leben mit dir, die Versöhnung mit dem Vater und der Heilige Geist in uns, der uns führen möchte. Danke dafür. Amen.